Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Herzlich willkommen zur Folge 68 der Erfolgsfans am 17. September 2014. Es ist jetzt Schlag 20.15 Uhr und dann wisst ihr, was das bedeutet. In einer halben Stunde geht die allmächtige Champions League wieder los. Eigentlich ein Freudentag, aber aufgrund von ein paar Vorkommnissen vom letzten Wochenende ist es doch gar nicht so schön. Wer ist heute alles mit dabei? Ich begrüße ganz herzlich Basti. Servus.
Servus.
Den Nico.
Servus.
Nico ist ja gar nicht mehr da. Mit Felix. Das geht ja gut los. Ich sollte nicht hier am Bildschirm was lesen, wenn ich irgendjemand anspreche. Der anonyme Bierholer ist auch wieder mit dabei.
Servus.
Und ich natürlich, Ruben Schulze-Fröhlich. Das geht ja gut los. Erstmal vielen Dank für eure zahlreiche Teilnahme an unserem kleinen Gewinnspiel. Verlosen werden wir das gute Stück Buch dann am Ende der Sendung. Was wir jetzt machen ist, wir machen ein bisschen Sendung bis zum Spiel, schauen uns dann das Spiel an und wollen euch dann ganz frische Impressionen vom Spiel FC Bayern gegen Manchester City liefern. Und wir haben uns gedacht, wir führen so eine kleine Tradition ein. Und zwar wollen wir jetzt in jeder Folge, mal schauen, ob wir das schaffen, ein neues bayerisches Bier testen. Und welches Bier könnte den Anfang machen? Felix, du hast die Ehre.
Es ist das Augustiner Helles, vielleicht Jawohl. Das beste Bier Bayerns. Wir werden es testen.
Die Augustiner Halbe. Also Prost.
Cheers. Prost.
Cheers. Prost. Ja, bevor wir zum tagesaktuellen Geschehen kommen, würde ich sagen, schauen wir mal auf das Spiel zurück. FC Bayern München gegen VfB Stuttgart. Felix, der Mann für die Aufstellung, starte doch mal durch.
Ja, wir haben mal wieder im 3-4-3-System gespielt. Im Tor war natürlich Manuel Neuer, in der Abwehr Jerome Boateng, Dante und Holger Badstuber. Im Mittelfeld Xabi Alonso, Philipp Lahm, David Alaba und Juan Bernat. Und im Dreiersturm vorne waren dann Müller, Götze und ganz vorne Lewandowski.
Hat Götze, der ist ja eigentlich auch immer so relativ beweglich gewesen, oder war jetzt nicht wirklich, der hat vorne links gespielt im Prinzip, oder?
Ja.
Aber auch oft hinter den Spitzen.
Ja, ich denke, die wechseln da so viel durch, die Positionen sind jetzt nicht so feste, auch vor allem bei so einem Dreiersturm oder vor allem bei den beiden Müller und Götze hinter Lewandowski. Die beiden, die laufen überall rum, wechseln die ganze Zeit Positionen, dass das nicht so festgelegt ist.
Okay.
Aber im Grunde genommen, Xabi Alonso war wieder der Dreh- und Angelpunkt im Spiel. Recht erstaunlich. Wir haben es letztes Mal schon angesprochen, obwohl er erst zu kurz dabei ist. Aber er hat schon wirklich das Blatt in die Hand genommen und spielt hinten raus alle wichtigen Pässe. Unglaublich ballsicher. Ja.
Ist ja auch interessant, dass Alaba jetzt so ein bisschen mehr in der Mitte spielen darf, wie er sich das eigentlich immer wünscht. Also nicht mehr Außenverteidiger, sondern jetzt... Ja, fast schon auf seiner Wunschposition, defensives Mittelfeld.
Ja, genau, so wie er es auch in der Nationalmannschaft spielt. Ja, genau, wie er immer wollte. Jetzt hat man halt Juan Bernat, der da dann außen spielen kann. Und daher hat Alaba jetzt die Chance, im zentralen Mittelfeld zu zeigen, was er drauf hat.
Aber so wirklich geglänzt hat er jetzt in dem Spiel nicht auf der Position, oder? Wie seht ihr das?
Nee, fand ich auch nicht. Keine Ahnung, ich fand auch Bernard dieses Mal ziemlich schlecht. Also, ja. Im besten Fall unauffällig.
Ja, so fand ich Bernard jetzt eigentlich in allen Spielen.
Ja, diese Szenen,
Mitläufer.
Die er in der La Liga hatte, so diese schnellen Tempo-Dribblings vor, durch zur Grundlinie, wie es auch Ribéry kann, bringt er bei uns überhaupt nicht, finde ich. Der hat ja da auch immer relativ offensiv gespielt bei uns.
Na. Sagen wir noch nicht.
Ja,
muss sich erst nicht an die beste Liga der Welt gewöhnen. Ja. An die Liga der Weltmeister.
Ja, gut, davon, wenn er da so viel mitkriegt. Aber gut, er ist ja halt auch noch extrem jung. Aber er muss jetzt halt von Anfang an, macht er relativ viele Spiele, habe ich überhaupt nicht erwartet, weil halt eben so viele Leute verletzt sind. Ich meine, ja, wieder kein Ribéry, kein Robben von Anfang an. Klar, dass er da zu mehr Einsätzen kommt.
Ja, aber allgemein hat auch keiner wirklich rausgestochen in diesem Spiel. Xabi Alonso war halt schon vielleicht der Einzige, oder einer von wenigen, die da wirklich rausgestochen haben. Eben weil er so viele Ballkontakte auch hatte. Oder? Was meinst du?
Ja, schon. Götze hat ein Tor gemacht. Das war mal ganz gut.
Ja, das Tor war wirklich gut. Das war eine geile Aktion, fand ich. So diese, wie er den Ball annimmt, dann zur Mitte hinzieht und dann abschließt, das war super. Hat er endlich mal gezeigt, was er kann und wo er auch gefährlich ist. So diese ich meine, nach Ecken, wo der Ball abprallt, hat er auch gegen uns schon so viele Tore gemacht. So diese Abstaubern aus so einem, ja, aus im Elfmeterraum noch, aber nicht ganz vorne.
Ja, wo es so ziemlich eng ist und dann irgendwie so aus dem Fußgelenk oder mit der Picke.
Da muss er auch nicht so fest schießen und kann er seine Technik für seinen platzierten Schuss einfach gut ausnutzen. Das war, fand ich geil, hat mich gefreut auf jeden Fall für ihn. Ja. Aber insgesamt war das Spiel halt, also ich fand es stinklangweilig,
ja, muss ich sagen. Stuttgart war völlig harmlos, die haben nach vorne nichts gerissen, hinten standen sie ganz gut, aber ja.
Nee, aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, na, nur 1-0, man weiß, wie es laufen kann, Stuttgart macht eine geile Aktion, steht es 1-1, also...
Ja, das war gefährlich. Hat man sich schon wieder eigentlich nach der Halbzeit zu weit zurückgelehnt. Hat das Spiel so vor sich hin plätschern lassen, wo man eigentlich hätte nachsetzen können, um das zweite Tor zu machen, eben die Entscheidung.
Ja, was ich ja auch bezeichnend fand, dass Shaqiri überhaupt nicht gespielt hat. Selbst bei so vielen Verletzten kommt er nicht zum Einsatz. Das ist schon irgendwie bitter. Ich meine,
wir haben das letzte Mal schon angesprochen, ne? Dass er auch da wieder im letzten Spiel sich irgendwie wieder nicht beweisen konnte und jetzt nicht mal aufgestellt.
Ja, ist krass.
Eine bittere Geschichte war natürlich die erneute Verletzung von Bartstuber kurz vor der Halbzeit.
Ja, das ist... Ich meine, wir können ja gleich zum Thema kommen, weil das Spiel gibt eh nicht so viel her. Zu unserer in Anführungsstrichen beliebten Rubrik der Erfolgsverletzung, weil ich meine, wie ist das passiert? Das war eigentlich eine total harmlose Situation ohne Gegner, oder?
Ja.
Er wollte so eine von seinen berühmten Pässen oder Flanken mit links schlagen, bleibt irgendwie so ein bisschen hängen und fasst sich so an den Oberschenkel. Erst sah es gar nicht so schlimm aus, weil es noch ganz normal gelaufen, dann so, ja, trotzdem Wechsel. Aber dann, ja, stellt sich raus, Muskelsehnenriss. Und das ist eine ziemlich krasse Verletzung eigentlich. Und mir tut es halt einfach für den so unglaublich leid, weil er halt gerade sich wieder zurückgekämpft hat, immer ganz gute Leistung gezeigt hat und weil wir ihn auch einfach brauchen jetzt.
Ja, äußerst bitter.
Ja, total schade nach dem Kreuzbandriss. Und wie gesagt, jetzt im ersten Spiel vor allem auch, fand ich, hat er richtig gut gemacht. Und dann verletzte sich gleich wieder. Ja, bitter.
Ja, wir haben mal wieder so ein bisschen Recherche betrieben. Also Muskelsehnenriss, der operiert werden muss bei ihm im linken Oberschenkel. Damit ist nicht zu spaßen. Also laut unserem Sportarzt, den wir da immer fragen, fällt er auf jeden Fall die gesamte Hinrunde aus. Er geht von mindestens 4, eher 5 oder 6 Monaten Pause aus. Also das ist schon extrem bitter, ist im Prinzip von der Länge vom Ausfall her fast gleichzusetzen mit einem Kreuzbandriss.
Ja, das ist dann wieder Ende der Saison. Und dann wieder reinzukommen, ist äußerst schwierig.
Es ist extrem scheiße. Ja. Wir haben auch so ein paar prominente Beispiele, um das ein bisschen in Relation zu setzen. Zum Beispiel Carlos Zambrano hatte 2011, da hat er noch bei St. Pauli gespielt, das ist eine ähnliche Verletzung. Verletzt hat er sich am 30. Juni 2011, das erste Spiel hat er wieder gemacht, am 11.01.2012, also 195 Tage hat er verletzt gefehlt. Der einzige Spieler, der so ein bisschen Hoffnung macht, ist Adil Chihi. Der hat dann insgesamt aufgrund der Verletzung immerhin nur 107 Tage waren das, glaube ich, bei ihm gefehlt und 22 Partien. Aber also zwischen 4 bis 6 Monaten muss man auf jeden Fall rechnen. Und das ist halt krass. Also der ist im Prinzip schon wieder
komplett raus. Nach Ravi, der zweite Innenverteidiger, ja. Wird es schon wieder eng. Kann man den nächsten im Winter holen.
Ja, zum Glück haben wir jetzt Benatia geholt.
Ja.
Also da muss man im Endeffekt sagen, das war dann tatsächlich doch Weitsicht. Ja, sorry.
Oder auch Glück.
Ja, mei, was heißt Glück? Es war, man hat ihn ja geholt, eigentlich als Javi Martinez Ersatz. Ja. Aber jetzt, ja.
Noch einer ausgefallen.
Das ist halt, es ist einfach halt unfassbar bitter. Und ich frage mich halt, ich will jetzt da keine Vorwürfe aussprechen, aber der Sportarzt meinte halt eben auch, dass es gut sein kann, dass die Verletzung jetzt aufgetreten ist, weil er zu schnell auf volle Belastung gehen musste, der Holger Bartstuber. Nach den Kreuzbandrissen bildet sich natürlich so eine Muskulatur auch komplett zurück. Und dann ist halt die Frage, ob das damit irgendwas zu tun hat. Wurde jetzt vielleicht zu früh wieder reingeschmissen ins Spiel? Ich habe keine Ahnung.
Ja, ist natürlich schwer zu beurteilen. Kann schon sein. Aber im Endeffekt hätte, ja gut, Dante hat jetzt in den letzten Spielen auch nicht so viel gespielt. Der hätte anstatt Bartstuber spielen können, wenn es wirklich so gewesen wäre. Mhm.
Ja, der Gedanke liegt nahe, aber wie gesagt, eigentlich würde man ja meinen, die haben die Experten und die Ärzte und die sollten das gut einschätzen können, aber dann vielleicht auch aus der Not heraus, ne?
Ja, es ist halt schon so, der Oberschenkel, der bildet sich halt so komplett zurück, vielleicht hat das irgendwas mit zu tun, aber...
Ja, aber das wissen die ja auch, also...
Ja, trotzdem, weiß ich nicht, also ich habe da irgendwie ein ungutes Gefühl dabei. Ich glaube, da ist vielleicht wirklich zu schnell zu großes Risiko gegangen worden.
Weil, ja, das heißt dann im Umkehrschluss, dass nach dieser Verletzung dann noch länger gewartet werden muss, bis er wieder zurückkommen kann. Das heißt dann frühestens nächste Saison.
Gut, ich weiß es nicht, aber er wird auf jeden Fall lange ausfallen. Also die Hinserie macht er kein Spiel mehr. Und ja, das ist schon für uns eigentlich ein Riesenproblem.
Allerdings.
Und für ihn halt einfach wahnsinnig schade. Ich finde es halt auch total geil, wie er das macht, weil er halt auch dann ja sofort wieder so positive Spirit versprüht hat, so Bilder, ja, alles ist gut, ich bin dabei, passt alles, aber naja, keine Ahnung. Das Spiel selber, wie hat sich's noch weiterentwickelt? Ich meine, Götze hat sein tolles Tor gemacht und dann hat ja auch noch Ribéry sein Comeback gefeiert und auch noch ein Tor gemacht.
Ja, genau. Ich wollte gerade fast sagen, Ribéry ist wieder zurückgekommen, aber es war auch nur ein kurzes Zwischenspiel. Mhm. Heute ist er schon wieder verletzt und nicht im Kader. Also war natürlich sehr erfreulich, dass er wieder dabei war und hat auch gleich sein Tor gemacht. Aber ja, wie gesagt, heute nicht im Kader, wieder verletzt. Das wird jetzt hoffentlich nicht so lange dauern. Dafür kommt Arjen Robben zurück.
Ja, aber zunächst auch nur auf der Bank heute.
Ja, genau.
Ja, mit Ribéry ist halt wieder die Patellasehne. Ja. Das ist halt das gleiche Problem, was Schweinsteiger hat. Man kann anscheinend die Schmerzen nur ein bisschen lindern durch Spritzen, aber im Prinzip heilt das Ding nur durch absolute Ruhe ab. Jetzt muss man schauen, wie sich das entwickelt. Also es kann sich extrem lang hinziehen.
Ja.
Aber hoffe mal, dass es nicht so ist, weil er hat gleich wieder gut gespielt, Ribéry, Tor gemacht und ja. Wie fandet ihr denn Lewandowski eigentlich im Spiel?
Tja, also... Er wirkt schon ab und zu noch wie ein Fremdkörper, ist jetzt vielleicht zu hoch gegriffen, aber ja, man merkt schon, dass er noch nicht so ganz abgestimmt ist mit den Teamkollegen. Er hat zwar schon ein paar Chancen, aber das ist dann auch unglücklich im Abschluss. Also es braucht auf jeden Fall noch Zeit, bis das da vorne richtig klappt.
Ja, aber er hat immerhin doch das Tor von Ribéry geil vorbereitet, fand ich. Also guter Pass auf Ribéry, Tor.
Das auf jeden Fall, ja.
Aber insgesamt schon noch ein... Also man hat noch höhere Erwartungen einfach an ihn, glaube ich. Das ist es halt auch.
Ja.
Dafür ist er dann doch relativ unauffällig.
Ja. Für die letzten Saisons, wo er halt immer, keine Ahnung, über 25 Tore geschossen hat, das war schon ein anderer Typ.
Ja, wobei man jetzt halt schon seine Stärken schon auch merkt, dass er halt auch im Passspiel sehr gut ist.
Ja, genau.
Und dass er halt spielerisch gut ist einfach.
Ja, und die Bälle annehmen, abschirmen kann und ja, weiterpassen. Ist halt ein anderer Spielertyp als Mandzukic zuletzt und ja, darauf müssen sich erst alle einstellen.
Naja, klar, wobei kopfballstark ist er ja auch, aber halt nicht so extrem kopfballstark wie Mandzukic jetzt.
Ja.
Gut, ich denke, so viel zu dem Spiel, mehr müssen wir dazu auch nicht erzählen. Es war ein relativ fades Spiel, aber auch weil Stuttgart halt einfach auch in der Offensive so schwach war. Also, keine Ahnung, ich meine, nichts gerissen eigentlich.
Ja.
Keine wirklichen Torchancen.
Ja, ein, zwei so Dinger, das war dann aber Antonio Rüdiger nach Standardsituationen.
Ja, stimmt. Oh ja, ja doch, doch.
Aber sonst total ungefährlich. Ibisevic wurde ja dann auch zur Halbzeit schon rausgenommen.
Ja.
Also, ja, da kam gar nichts.
Ja, tatsächlich nur zwei Standards oder so.
Ja.
Gut, dann bevor wir eine kleine Vorschau jetzt kurz vorm Spiel gegen Man City machen, können wir ja noch ein paar News durchgehen. Die erste News ist, dass der FC Bayern tatsächlich seine Drohung wahrgemacht hat und die Dauerkarten entzogen hat. Ich glaube, mehr als 200 Anhängern, also Fans von Bayern, wurde die Jahreskarte entzogen, weil sie eben so selten im Stadion waren. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass sich da einige vor Gericht wehren dagegen. Und es sieht aber wohl so aus, dass die vor Gericht nicht recht bekommen. Und das finde ich halt extrem gut, weil ich es einfach ein Unding finde, wenn man halt so eine Dauerkarte hortet, blockiert, selber nicht ins Stadion geht und vielleicht ab und zu mal abgibt. Oder wie seht ihr das? Also ich finde es absolut gerechtfertigt.
Ja, finde ich auch, dass es eine gute Sache ist. Also wenn man nicht hingeht, dann sollen andere die Möglichkeit bekommen irgendwie, die wirklich sagen, ja, ich bin so ein großer Fan, will jedes Wochenende ins Stadion gehen und es ist ja nahezu unmöglich, an Karten zu kommen. Also es ist so eine Glückssache, ob man was bekommt oder nicht. Das ist ja Wahnsinn. Also finde ich auch gut.
Ja, und den Leuten wurde ja auch früh genug die Chance gegeben, eben noch ins Stadion zu gehen. Ich glaube, letzte Saison in der Winterpause wurde jeder per Post informiert darüber. Und ja, was ich jetzt so gelesen habe, gibt es halt einige, die halt sich darüber aufgeregt haben, dass sie keine Chance hatten, das noch zu erfüllen. Aber ja, das Problem sehe ich jetzt nicht. Und im Endeffekt
Es ging um 8 Spiele, die man da sein musste, oder?
Ja, genau.
Also lächerlich.
Ja, und man muss ja nicht mal persönlich da sein, sondern die Karte muss genutzt werden.
Das ist halt einfach ein Joke. Ich meine, wie viel Geld verbrennt man auch dann damit?
Ja.
Das war ja auch das. Mir hat ja mal in Leverkusen so ein Edelbayern-Fan aus dem Ruhrpott seine Nordkurven-Dauerkarte angeboten. Traurige Geschichte, habe ich schon mal erzählt. Die E-Mail von ihm landete im Spam und deshalb habe ich sie nicht bekommen. Und der Typ hatte alleine 3 Dauerkarten, wohnt in Leverkusen und ist ab und zu mal ins Spiel gefahren.
Ja.
Das ist einfach lächerlich, sowas.
Genau, also.
Ja, also noch schlimmer ist natürlich, wenn es dann tatsächlich so ist, wie du schon gesagt hast, Felix, dass halt niemand hingeht, weil wenn andere hingegangen sind, hat es ja anscheinend dann schon gezählt. Aber selbst das finde ich schon irgendwie problematisch. Also ich hatte da auch so ein Erlebnis, dass ich mal das Glück hatte, da so ins Stadion zu kommen über eine Dauerkarte und dann saßen so neben mir Leute und die auch mit Dauerkarte reingekommen sind und dann wollte ich so, bin ich so ins Gespräch kommen, ja und wie oft geht ihr so ins Stadion mit Dauerkarte, sei geil, hätte ich auch nee, die gehört auch gar nicht, uns haben wir auch nur ausgeliehen. Also so die Leute, die Dauerkarte sehr besitzen, waren da in der ganzen Reihe sozusagen gar nicht im Stadion, das ist natürlich dann schon schade. Wie gesagt, ist natürlich schon noch besser, wenn es so ist, dass die hergeben und andere Leute dann die Möglichkeit haben, das ist irgendwie noch irgendwo okay, weil ich kann es auch verstehen, dass man vielleicht irgendwann mal nicht mehr die Zeit hat, in jedes Spiel zu gehen, aber wenn es dann so ist, dass man sie nicht, dass einfach die Plätze leer sind, das ist natürlich einfach scheiße und dann sollen die Karte an jemand anders weitergegeben werden.
Ja, also alles in allem auf jeden Fall eine gute Sache.
Ja.
Was mir da zum Stuttgart-Spiel noch einfällt, was sagt ihr eigentlich zu diesem tollen neuen Trikotaufdruck der Nummer 1 von uns?
Ich finde es irgendwie total krass beschissen. Also, das ist so ein Trikot, das kann man jemandem schenken und dann zieht er das an, so als Werbeträger, aber zum Kaufen, also ich finde es schlimm.
Also, ja, also dass es jetzt einfach eine Zahl ist, das ist schon irgendwie komisch. Das
ist doch strange, oder?
Das sieht einfach kacke aus.
Es ist also auch einfach, die Zahl ist auch weiß, genauso wie hinten drauf. Ja. Also das kommt schon ziemlich komisch. Ich meine, das
ist... Naja, weiß so, ist es nicht,
oder? Ja, so ein weiß Magenta.
Ja, genau.
Aber im Endeffekt, also solche Sponsorengeschichten gab es ja schon immer damals, oder klar. Wolfsburg mit VW, die machen das dauernd da irgendwie Polo-Werbung oder so. Früher, als wir noch Opel als Hauptsponsor hatten, stand dann auch mal Zafira oder was weiß ich für komische Autos drauf. Das gibt's schon immer, aber dass es halt eine Zahl ist und dann dieses Magenta auf dem blau-roten Hintergrund, das schaut schon ziemlich beschissen
generell aus. Generell finde ich auch irgendwie, dass man nichts so gegen Werbung nichts sagen kann, aber eben, wenn es halt so beschissen aussieht, dann ist es einfach schlimm. Also ich würde mir so eins nicht anziehen.
Also wirklich, also es ist natürlich Design aus der Hölle. Ja. Rot und obendrauf hast du diese Magenta-Farben. Also das ist wirklich, wie die auch selber sowas durchwinken können, ist unfassbar. Es geht ja da um diesen komischen Telekom-Tarif 1, der für alles steht, Mobil, Fernsehen, Festnetz und alles, aber
jetzt mal keine Schleichwerbung hier.
Ja, super Tarif übrigens. Aber sowas abzuliefern, ganz schlimm. Wobei mir auch einige gesagt haben, je mehr, von welcher Farbe auch immer, die Farbe blau überdeckt auf dem Trikot, desto besser. Rot-weiße Trikot, Mann. Ja, aber ich wollte nicht. Mir ist es kalten Rücken runtergelaufen. Das Trikot ist eh schon so grausam. Ich finde diese Farbe, das ist so hässlich. Also. Ja. Es ist einfach wirklich.
Also, als wir das erste Mal über die Trikots reden, habe ich ja gesagt, ich finde, es ist besser als das letzte Streifentrikot. Jetzt ist es schlimmer als das letzte Streifentrikot.
Das ist einfach mega schlimm. noch zwei kurze Sachen aus der Fanszene. Einmal, wie wir ja schon gesagt haben, ist es leider das Spiel ZSK Moskau gegen Bayern, das Auswärtsspiel, tatsächlich ein Geisterspiel. Viele Bayern-Fans, die Schickeria Club Nummer 12, hatten ja schon so Fahrten geplant und alles Mögliche. Und sie haben jetzt auch offiziell Protest eingereicht bei der UEFA. Leider wurde der jetzt abgeschmettert. Und auch alle Protestaktionen, also heute waren ein paar Protestaktionen geplant im Spiel, sowas wie wo ist dein Respekt FIFA, UEFA oder sowas. Aber auch das hat alles die UEFA untersagt. Und dann haben sie jetzt gesagt, ja gut, wir machen jetzt da keine Protestaktion. Es ist aber schon wieder so eine Sache. Das sind solche starren, eingefahrenen Schiffe UEFA und FIFA. Das ist echt unglaublich eigentlich.
Ja, da kann man auch nicht mehr viel zu sagen.
Nein, das heißt, hast du das Auswärtsfan-Visum und Flug gebucht nach Moskau? Geisterspiel in your face. Fliegst du nach Moskau, um ein bisschen Party zu machen. Unglaublich. Ja. Und das zweite Thema, genau.
Ja, dann war ja die Südkurve noch von Bastian Schweinsteiger zur Ice Bucket Challenge nominiert worden, vor ein paar Wochen. Und die Südkurve hat es jetzt nicht mit Eimern voller kalter Wasser zurückgezahlt, sondern sie haben Spenden gesammelt. Und auch eine kleine Botschaft an Bastian Schweinsteiger im Heimspiel gegen Stuttgart gezeigt. Sie haben sich da bedankt für die Ice Bucket Challenge und ihnen gesagt, dass jetzt dann Geld gesammelt wird für karitative Zwecke und dass es dann anstattdessen die Weißbier Challenge im Mai geben wird. Natürlich.
Ja, da ist natürlich dann hier das berühmte Weißbier überschütten gemeint, wenn wir die Meisterschaft gewonnen haben. Aber ich finde es total geil, dass die das so gemacht haben. Es sind immerhin auch ein paar tausend Euro zusammengekommen bei der Spendensammlung, fand ich super. Weil ich meine, von diesen bescheuerten Videos gibt's ja mittlerweile einfach mehr als genug. Ich habe auch vor kurzem so einen Artikel gelesen über einen, der die Krankheit wirklich hat und der hat auch gemeint hat, ja, es ist schon ganz cool, dass jetzt so viel gespendet wird, aber für ihn ist es eigentlich total schlimm, dass er das jetzt alles so sieht. Hat er so geschrieben, so, ja, ich schreibe diesen Artikel mit meinen Augen, weil ich kann nichts anderes bewegen und sehe die ganzen Leute, die sich draußen in kurzen Hosen spaßmäßig bisschen Wasser vom Kopf schütten und meinen, sie haben die Krankheit erkannt. So. Also von dem her fand ich die Variante jetzt auf jeden Fall auch sehr, sehr gut.
Ja, es hat immer mehrere Seiten. Ich habe auch einen Artikel gelesen, da stand halt drin, im letzten Jahr wurden auf der ganzen Welt 20 Millionen gespendet für die Forschung zu ALS. Und seit es diese Ice Bucket Challenge gibt, wurden schon 40 Millionen gespendet.
Ja. Also ich finde es selber auch gut, dass es so gerade so eine Bereitschaft gibt zu spenden und dass diese Social Hypes da, vorher war ja immer dieses Bier-X-Challenge, war totaler Schmarrn, jetzt immerhin kam sowas dann dabei raus. Aber ich fand es total interessant zu sehen, dass jemand, der das wirklich hat, das gar nicht grundlegend positiv fand. Ja. Aber gut, das gehört vielleicht auch nicht an diese Stelle hier. Bevor wir jetzt noch ganz kurz zum Man City-Spiel kommen, wollte ich noch einen Hinweis geben an euch. Und zwar, schon wieder mal sowas Politisches. Und zwar werden wir verlinken für euch eine kleine Vorschau auf den Film Istanbul United. Der ist sehr spannend. Ich selber habe ja eine Zeit lang in Istanbul gelebt und war jetzt vor kurzem auch wieder da. Und da war auch gerade diese ganze Sache mit dem Gezi-Platz, als wir da in der Stadt waren, überall Tränengas, Patronen und was weiß ich. Und auf jeden Fall geht es da darum, dass sich die drei verfeindeten Ultragruppen von Galatasaray, Fenerbahce und Besiktas zusammen verbündet haben, um halt zu protestieren. Und ihr müsst euch vorstellen, die hassen sich so, die haben ihre eigenen Viertel, da wirst du einfach abgestochen, wenn du mit einem Galatasaray-T-Shirt nach Fenerbahce, ins Fenerbahce-Bezirk rübergehst. Und da siehst du halt, der Film zeigt so ein bisschen, wie die sich annähern, wie sie feststellen, dass sie eigentlich doch alle das Gleiche mögen, nämlich Fußball, und zusammen dann für eine Sache kämpfen. Und da hatte ich teilweise dann schon Gänsehaut, weil es einfach total geil war, das so zu sehen. Und auch noch zurückerinnert so an die Zeit, als wir da waren, wenn die gewonnen haben, war es einfach nur geil, gab es Maiskolben umsonst, und die verloren haben, ja, haben nur noch Schiss gehabt, weil die einfach auf unser Auto draufgesprungen sind und dann halt immer ihre Gesänge da und nur noch aufs Auto oben drauf geschlagen und keine Ahnung, ziemlich Angst gehabt damals auf jeden Fall.
Ja, nach Rubens Story habe ich mir schon fast immer Angst gehabt vor einer Partie in der Champions League in der Türkei,
weil
dann
so ein
Auswärtsspiel und so dann, ja, wie gesagt, nach den Geschichten war ich mir nicht mehr so sicher, ob ich da eigentlich dann hinfahren möchte.
Du musst einfach nur hingehen zu den Galatasaray-Fans und singen, oh, Chim-Bum-Bum. Dann lieben sie dich schon. Das unterscheidet die Galatasaray-Pseudo-Fans zu den Hardcore-Fans. Die heißen nicht Galatasaray, die heißen Chim-Bum-Bum. Und keiner weiß, was das heißt und woher es kommt. Das ist auch das Beste.
Also ich habe auch schon was drüber gelesen. Ich finde es auch sehr interessant. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
Ja, ich mir auch. Das ist, hört sich geil an.
Jetzt, nachdem Günther Jauch hier mit seinem Politik-Talk fertig ist, kommen wir zum heutigen Spiel gegen Manchester City.
Oh Gott, ich habe so Angst. Die Aufstellung ist so krass. Felix, hau rein.
Ja, wir spielen heute mal wieder anders. Heute wieder 4-3-3. In der Abwehr spielt Rafinha zum ersten Mal in der Saison.
Wie lange war der jetzt verletzt eigentlich schon wieder?
Ewigkeiten.
Monatelang. Ja. Überhaupt nicht fit. Erstes Spiel.
Ja, dann geht's gleich weiter. Direkt neben ihm spielt Meni Benatia.
Auch noch kein Spiel für uns. Auch verletzt gewesen.
Keine Ahnung. 2-3 Mal mit der Mannschaft trainiert.
Oh Mann.
Dann wird's etwas, oder wird's viel besser, Weltmeister Jerome Boateng. Und auf der linken Abwehrseite Juan Bernat.
Oh,
im Dreier-Mittelfeld spielen dann Lahm, Xabi Alonso und Alaba. Und vorne im Sturm, wie auch schon in den letzten Spielen, Müller, Götze und Lewandowski. Was sagt ihr dazu?
Ja, Abwehr ist schon haarsträubend. bin gespannt.
Risiko. Ja. Großes Risiko. Die Abwehr ist ja mal in der Form 0 abgestimmt. Und jetzt treffen die auf Dzeko und Konsorten. Also Man City hat sich bei uns immer schwer getan, fand ich. Gut, letztes Spiel haben sie gewonnen, aber da ging es schon um nichts mehr. Aber wow. Also, ich habe jetzt Angst.
Das ist schon eine Feuertaufe.
Also, ich muss meinen Tipp auf jeden Fall umändern. Ich habe irgendwie so ein schlechtes Gefühl. Bartstube-Verletzungen, alles Mögliche, die Aufstellung. Ich glaube, wir verlieren heute krachend. Ich tippe 3-0 für Man City.
Was?
Ja, Gott, Ruhe.
Ja, das
ist also, skandalös.
Mit der Abwehr, hey, bitte.
Also, ich muss sagen, ich habe jetzt auch schon so mehr Angst bekommen. Ich habe ja sehr optimistisch getippt, das letzte Mal 3-1 für uns. Und auch da schon vor dem Hintergrund einer noch nicht perfekt eingespielten Mannschaft. Und jetzt ist es noch schlimmer gekommen als erwartet. Also, ich hoffe trotzdem, dass wir es irgendwie knapp über die Bühne bekommen. Und einfach, dass halt die Leute, die jetzt reingekommen sind, von denen man jetzt denkt, oh, keine Abstimmung, nix, dass die einem besseren, dass wir da eines Besseren belehrt werden und die einfach ein gutes Spiel machen und wir das packen.
Ja.
Also ich bleib optimistisch bei meinem Tipp 2-2.
Super Tipp. Nee, aber ich finde, jetzt gilt's, jetzt das erste wichtige Spiel der Saison, jetzt kann Pep auch zeigen, was er kann in Extremsituationen.
Ja, jetzt.
Weil, also ich meine, es ist jetzt, also ein größeres Risiko kann man meiner Meinung nach nicht bringen. Dass du mit zwei Spielern, die lange verletzt waren, die noch kein einziges Mal mit der Mannschaft gespielt haben, jetzt startest gegen Man City.
Ja, jetzt geht die Saison richtig los.
Schauen wir mal, wir hören uns in ungefähr 105 Minuten wieder, wie es ausgegangen ist. Bis dahin.
Bis später.
Ciao.
Erstmal komplett daneben. Man City leider in der Offensive gar nichts gezeigt, aber zum Glück 3-0 für Man City, ich bin ganz raus.
Ja, besser kann es nicht laufen. Es war super spannend und wir haben das Spiel gewonnen. Vielleicht sagen manche mit Glück, aber es war völlig verdient, auch wenn es am Ende natürlich kurz vor Ende das Tor gefallen ist, aber völlig verdient vom Chancenverhältnis her, Spielanteilen her.
Ja, absolut. Ich finde auch überhaupt kein Glück und Manchester City hat einfach meine Erwartungen erfüllt. Also hochgelobt und dem Ruf nicht gerecht geworden. Also bis auf ein, zwei Szenen. Dzeko hatte mal eine ganz gute Szene.
Ja, aber es war halt auch nicht rausgespielt, gell?
Ja, also wie gesagt, insgesamt eigentlich enttäuschend von denen.
Ich meine, Sturm haben sie nicht viel gezeigt. Hätte ich mir halt viel mehr erwartet, dass sie gerade, wenn sie merken, mit welcher Abwehr wir spielen, kommen
genau,
auch
gleich
dazu, dass sie dann sagen, komm, wir gehen drauf. Abwehr waren sie aber meiner Meinung nach auch nicht gut. Weil so, allein in der 45. Sekunde, wie wir durchgegangen sind, da muss es eigentlich schon 1-0 stehen.
Müller alleine hätte ja schon 2 Tore schießen können. Also genau wie du gesagt hast, weil unsere Abwehr nicht so stabil, wobei man sagen muss, also Boateng wieder mega gut. Man of the Match, genau.
Man of the Match, ja. Aber gut, na, da gibt es auch noch andere. Es war heute ein extrem interessantes Spiel und ich fand vor allem auch geil, Pep lebt.
Ja, absolut. Pep, das ganze Spiel über. Ne?
Ja, Pep hat gearbeitet wie ein Tier, ist am Ende ausgerastet, wurde von Boateng weggecheckt. Die letzten Spiele fand ich ihn eher passiv, auch so dieses Feuer war aus seinen Augen raus. Aber man hat gemerkt, für solche Momente, da lebt er.
Wie hat er immer gesagt, Bundesliga ist wie jeden Tag Hamburger und Pizza und dann Champions League ist dann die Delikatesse sozusagen.
Oh Mann.
Nee, aber ich fand, weil es gab auch noch andere auf jeden Fall. Also Alonso hat auch wieder mega gut gespielt. Das ist echt beeindruckend. Aber eben, ich hätte bevor Boateng das Tor geschossen hat, war es für mich so Alonso und dann Boateng als bestes Spieler. Aber da er dann noch diesen das Tor schießt, ist er für mich dann schon eigentlich der Matchwinner.
Auf jeden Fall, aber ich würde sagen, Felix, machen wir das ein bisschen chronologisch. Lies doch mal die Aufstellung vor, weil da war ich ja vor dem Spiel schon total geschockt. So, hey Leute, Aufstellung total krass.
Ja, das... Entschuldigung. Das hat ja... ist ja dann schon ein bisschen anders losgegangen, als wir vorher vermutet haben oder uns halt vielleicht auch von verschiedenen Seiten in die Irre haben führen lassen. Wir haben eigentlich doch eher mit einer Dreierkette hinten gespielt, mit Benatia, Boateng und Alaba, obwohl das natürlich schon so ein fließender Übergang war. Ja. Alaba war offensiv eigentlich so im zentralen Mittelfeld, defensiv dann in der Dreierabwehrkette, dann war Alonso weiter hinten. Aber auf dem Papier jetzt erstmal waren die drei hinten, dann Rafinha rechts, Bernat links, zentral Lahm und Xabi Alonso und dann vorne, ja, wie gesagt, Götze, Müller und Lewandowski. Das war dann doch irgendwie überraschend, oder?
Ja, es ist einfach total krass, dass Benatia und Rafinha gespielt haben. Ohne ein Spiel Matchpraxis. Benatia wurde ausgewechselt, Rafinha auch, aber beide relativ spät. Ich fand's total krass, dass der die halt so hat spielen lassen. Ich meine, der Erfolg gibt ihm recht, aber ich habe schon echt Angst gehabt, so ein bisschen.
Ja, man hat es ihnen dann auch später eigentlich schon angemerkt, dass sie nicht wirklich fit sind. Also vor allem Rafinha fand ich, der hat schon ziemlich abgenommen.
Ja, das stimmt, gerade so gegen Ende.
Na, auf jeden Fall überraschend und ich hätte auch eher gedacht, dass man dann so Rode oder Gaudino spielen, weil die ja auch jetzt in der Bundesliga gespielt haben. Aber, ja.
Es ist schon ein Riesenrisiko, einfach Benatia und Rafinha ohne ein Spiel mal überhaupt eingewechselt zu werden, von Anfang an zu bringen in der Champions League. Ich meine, spielst Champions League, erstes Spiel gegen Man City und du baust deine Abwehr im Prinzip komplett um. Das war schon krass, aber dann gehen wir sie doch einfach mal durch, weil es war ja wirklich jetzt auch für alle Fans, denke ich mal, ein interessantes Spiel, weil man eben so viele Sachen neu gesehen hat. Ich zähle sie einfach mal auf. Gut, Manuel Neuer, gutes Spiel gemacht, eigentlich nichts.
Kann man nichts zu sagen.
Hat nicht viel machen müssen, bis auf die...
In der letzten Minute noch, Mann. Diese Abstimmungsfehler.
Also ernsthaft, Dante steht halt echt neben sich. Der hat das gesamte Spiel nochmal aufs Spiel gesetzt in der letzten Minute.
Obwohl er nur 2 Minuten gespielt hat.
So dieses so lässig, ja, ich komme nicht am Ball und dann kommt halt Aguero wirklich noch am Ball. Ja. Das war einfach eine Wahnsinnschance. Also
gut. Das wäre natürlich eine Farce gewesen, wenn da nochmal der Ausgleich fällt.
Aber ja, Benatia, eure Meinung zu seinem Debüt für uns?
Also es war okay. Ich fand, es gab Licht und Schatten. Er stand manchmal ganz gut. Ab und zu hat man gesehen, dass er scheinbar schon recht langsam ist. Mhm. 1-2 Fehlpässe hat er auch gespielt, hinten raus, was auch nicht so praktisch ist. Also ja, durchwachsen, würde ich sagen.
Ich fand's overall eigentlich ganz ganz okay. Also im Großen und Ganzen gut. Ich habe jetzt 2 Szenen so in Erinnerung, wo wirklich Fehler passiert sind und den Rest hat er gut gemacht und 1-2 Mal hat er auch sehr gut gestanden.
Ja, ich fand ihn eigentlich fürs erste Spiel auch ganz gut. In der Abwehr defensiv fand ich ihn ja ziemlich gut. Er hat relativ oft leider irgendwie so Fouls provoziert im Luftkampf 1-gegen-1, so gerade gegen Dzeko, aber das ist vielleicht auch der Cleverness von Dzeko geschuldet. Im Aufbauspiel fand ich ihn jetzt nicht so gut. Was auffällig war, meiner Meinung nach, ist, dass sowohl er, aber auch Boateng relativ oft so Dribblings über die Mittellinie gemacht haben und dann einen Pass gespielt haben. Vielleicht war das auch taktische Vorgabe, weil das waren so 2 Sachen, die man heute öfter gesehen, die man sonst nicht so sieht bei uns. Den langen Ball nach vorne und eben dieses Dribbeln über die Mittellinie der Abwehrspieler. Und ich mir dachte, was macht denn der da vorne, der Benatia? Aber es ist aufgegangen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt gewollt war.
Ja, ich glaube, bei Boateng, da war das schon eher so die Spieleröffnung auch nach vorne. Ja. Aber bei Benatia, das war irgendwie so ein Nachsetzen, dann irgendwie so im Pressing, dass er dann bis über die Mittellinie gepresst hat, was dann schon irgendwie ein bisschen riskant war, glaube ich.
Aber Leute, eine Szene dürft ihr nicht vergessen. Er hat eigentlich auch einen relativ klaren Elfmeter verschuldet, den er zum Glück nicht gepfiffen worden ist. Da die Szene auch gegen Aguero von hinten rein, einfach Ball nicht mal in der Nähe, so ungefähr. Da hätte es Elfmeter geben können.
Ja, ne? Ja, hätte es eher geben müssen.
War ein Elfmeter, aber vielleicht so ein bisschen relativiert durch die Handspiele und Robben wurde auch sehr bedrängt mal im Strafraum.
Ja, gut, man kann es nicht direkt aufnehmen. Ich stand fünfmal hier vom Fernseher.
Aber was schon auf jeden Fall mir auch da in Erinnerung geblieben ist, dieses Vorpreschen, wie ihr gesagt habt, da waren auch ein, zwei Szenen dann dabei, wo er hinten halt dann Lücken aufgerissen hat. Mhm. Da muss man schon vorsichtig sein.
Okay, Jerome Boateng.
Ja, wie eben schon gesagt, er war für mich mit Xabi Alonso vielleicht der beste Mann. Also er hat hinten alles abgeräumt, hat dann auch gegen Ende vor allem viel auch nach vorne getan, hat den Ball getrieben.
Der geile Fernschuss auch, der zur Ecke geführt hat.
Ja, und im Endeffekt eben auch das Tor gemacht. Deswegen, also er war vorne, hinten, überall. Super Leistung.
Einfach saugut und hat die nötige Stabilität in der Abwehr gebracht, die vielleicht die neu reingekommenen noch nicht so hatten.
Ja, ich finde es total geil. Im Prinzip muss man sagen, er ist jetzt mittlerweile unser Abwehrchef. Er ist echt noch saujung, aber hat eine meiner Meinung nach unglaubliche Qualität. Ich bin ein abartiger Boateng-Fan, hat mich heute so oft begeistert, weil er einfach richtig stand und gefährliche Angriffe abgewehrt hat, nach vorne viel gemacht hat. Er ist einfach schnell, ist einfach... Für mich ist der nah an der Weltklasse mittlerweile, Boateng. Wenn er so schafft, so eine Leistung, die er immer sich weiter aufgebaut hat, mal über längere Zeit zu liefern, ey, ich finde es so geil, dass der bei uns ist. Ich halte es nach wie vor für so einen Königstransfer, den wir da damals gemacht haben, wenn sich die, dass sie den abgegeben haben. Wenn die Spieler von denen, bei denen ist jetzt De Michelis in der Abwehr, ey, und die könnten Boateng haben.
Ja, voll. Also ich habe ihn ja teilweise eher ein bisschen kritisch gesehen. Du hast ihn dann schon immer so angepriesen und da muss ich jetzt eingestehen, dass du vollkommen recht hast. Die Wende kam jetzt bei mir schon früher. Man hat ja auch gesehen, bei der WM hat er auch einfach teilweise so stark gespielt. Und jetzt heute wieder, also kann man nichts Kritisches eigentlich sagen.
Ja, er ist schon Weltklasse. Ich meine, jetzt seit anderthalb Jahren oder so, spielt auf so einem hohen Niveau, kann man schon sagen, dass er Weltklasse ist. Ja, einer der Besten.
Vor allem auch in seinem Alter einfach. Bin einfach froh, dass wir ihn haben. Ja. David Alaba.
Ja, er hatte ein, zwei gute Szenen, aber über das gesamte Spiel gesehen fand ich ihn doch einen der Spieler, die weniger auffällig waren.
Und er hat ja auch eine neue Rolle auch gehabt jetzt, oder?
Also, ja, er hat jetzt... zumindest heute in der Aufstellung irgendwie nicht so wirklich seine Position gefunden. Er ist auch, wie ich vorhin schon habe anklingen lassen, irgendwie so zwischen den Reihen gewechselt. Mhm. Einmal so halber Innenverteidiger, wenn es offensiv war, dann irgendwie im zentralen Mittelfeld. Und er konnte irgendwie nie so seine Stärken zeigen.
Ja, ein, zwei gute Szenen, aber ich hätte ihn jetzt auch insgesamt zumindest nicht auffällig gesehen. Also eher einer der unauffälligeren oder schwächeren Spieler.
Ja.
Rafinha, nach langer Verletzungspause wieder dabei.
Oh, konnte mich jetzt nicht überzeugen. Also hatte man schon eher das Gefühl, dass seine Seite so die Schwachstelle bei uns war, wenn man so eine Schwachstelle ausmachen konnte.
Ja, zusammen mit Benatia, klar, das stimmt. Ja.
Also, ja, war ich jetzt nicht so begeistert.
Aber was man sehen muss, Rafinha ermöglicht es uns halt einfach auch lahm ins Mittelfeld zu stellen. Ohne Rafinha ist das schwer möglich momentan, finde ich. Oder war immer schwer möglich.
Ja, und Rafinha ist ja auch nicht so der auffällige Spieler. Ist eher unauffällig und hält da die Seite dicht. Vielleicht ab und zu mal ein paar Flanken. Aber ja.
Er hat so teilweise schon, oder was heißt teilweise? Also eine Szene ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben, wo er wirklich schlecht einfach derben Stellungsfehler gemacht hat und dann auch sehr unglücklich in der Rückwärtsbewegung gewirkt hat. Und nach vorne war jetzt auch nichts dabei. Er hat sich schon bemüht, aber es ist halt irgendwie auch nichts Effektives dabei rausgekommen. Und deswegen, was man auch schon vorher gesagt hat, klar, er ermöglicht Lahm ins Mittelfeld, aber vielleicht, wieso lässt man nicht Lahm doch als Außenverteidiger auf seiner Position spielen und tut ins Mittelfeld dann eben ein Rode zum Beispiel oder Gaudino stellen?
Ja, weil vielleicht Lahm vielleicht noch ein Ticken besser ist, oder was heißt vielleicht, ist einfach wahrscheinlich ein Ticken besser als die Spieler. Das ist halt immer dann die Frage, welche Position will ich stärken? Die Außenverteidigerposition oder das Mittelfeld?
Dass Lahm natürlich der bessere Spieler auf beiden Positionen, würde ich sogar sagen, ist klar. Die Frage ist dann eher, wer schwächt die Mannschaft mehr? Rafinha oder Rode? So, und ja, Mai, ja, es ist auch schwer für Rafinha, muss man ihm ja auch zugutehalten. Er hat auch lange nicht gespielt in der Mannschaft, wie gesagt, und auch mit Benatir dann auf seiner Seite. Das sind natürlich zwei neue Spieler, die nicht noch nicht so die Möglichkeit hatten, sich einzuspielen, aber wie gesagt, man, in dem Team jetzt fand ich ihn als einen der schwächeren Spieler.
Okay. Unser Kapitän Philipp Lahm.
Ja, gutes Spiel, wie eigentlich meistens, fand ich. War überall, hat jetzt keine groben Schnitzer gemacht, aber irgendwie auch keine Superpässe.
Eigentlich unauffällig, ja. Eine offensive Chance hat er nach vorne, aber
ja, was
kläglichen Flachschuss.
Ja, das ist auch eine Sache, die mich nervt. Das ist, er dribbelt bis zum Strafraum und dann, er findet nie einen Abschluss. Bis auf diesen einen kläglichen Schuss. Aber sonst, dann dreht er sich, läuft er bis zum Strafraum und dann dreht er sich um und versucht irgendwohin zu passen. Also ich würde mir da schon wünschen, dass er auch mal abzieht, weil das kann er ja auch.
Ja, ich weiß nicht, das ist eh schon, finde ich, jetzt nichts Neues, dass man so öfter das Gefühl hat, dass die Spieler angewiesen werden, nicht abzuziehen. Also das Gefühl drängt sich manchmal so auf. Und ich finde, so insgesamt zu Lahm würde ich es sehr ähnlich sehen wie ihr. Also solide, aber relativ unauffällig. Aber auch nicht schlecht.
Ja, das hat man ja auch damals schon bei Barcelona Guardiola nachgesagt, dass die Spieler nicht schießen dürfen. Dass
sie den Ball ins Tor tragen.
Genau.
Sehr gut. Xabi Alonso.
Sehr, sehr gut. Wir haben es jetzt schon vor dem Spiel auch schon gesagt, ist irgendwie total erstaunlich, dass so ein Spieler kommt, ins Team geworfen wird und einfach einer der Besten ist. Und heute hat er es wieder gezeigt, das ist einfach Wahnsinn. Fast jeder Pass, also ich habe jetzt von allen Pässen, glaube ich, zwei gesehen, die nicht ankamen. Alle anderen kamen an und es sind auch immer, ja, es ergibt sich eine Spieleröffnung daraus. Also das ist einfach beeindruckend.
Ja, Diagonalpässe, Seitenwechsel, kurze Pässe, der hat einfach alles drauf.
Ich war total, also den Transfer, sein Alter, alles Mögliche, sich nach wie vor kritisch, aber das Spiel heute war meiner Meinung nach eins der besten Spiele, das ich je auf dieser Position gesehen habe. Ich fand das Wahnsinn, weißt du, er hatte alles dabei. Blutgrätschen à la Marc van Bommel, Traumpässe,
Kopfballduelle im
Mittelfeld. Ja, alles. Also das war ja, er wirkt so wie, als hättest du Kampfschwein Marc van Bommel zusammen mit Zauberer Thiago, zusammen mit Toni Kroos, der die beiden Bälle spielen kann. Hey, der, das war wirklich, wirkte so, oh Gott, wir wissen nicht, was wir machen sollen, alle mal schnell zu Alonso. Und er hat immer die Ruhe bewahrt, immer den geilen Pass gespielt, Kopfball stark, Zweikampf stark. Also ich bin mal gespannt auf Statistik von dem. Ich war total geflasht.
Also ich finde jetzt, kann man den Transfer einfach nicht mehr kritisieren. Egal, Alter hin oder her, er spielt so gut. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach der Wahnsinn.
Ja, das Preis-Leistungs-Verhältnis, ja.
Ja, also.
Ja, die Leistung war auch einfach super. Aber ich fand schon, dass er zum Ende des Spiels abgefallen ist. Da hat man ihn kaum noch gesehen, fand ich. Wo dann auch vor allem dann Boateng vorgestürmt ist und die Bälle verteilt hat. Da war Xabi Alonso, weiß ich nicht wo.
Ja, aber er war trotzdem einfach. Er
war schon in der Kabine.
Er war immer anspielbar und hat den Ball immer sicher weitergeleitet, auch in den späteren Phasen des Spiels. Klar, es stimmt schon, da gebe ich dir recht, er war nicht so auffällig wie ein Jerome Boateng, aber trotzdem immer anspielbar und immer ein sicherer Passgeber.
Aber Pep hat ja auch gesagt, dass man ihn nicht so viel laufen lassen soll, weil er sonst in einem Monat tot ist, wenn er immer hin und her läuft.
Martialisch, wie man Pep kennt. Juan Bernat.
Ja, ich fand ihn etwas besser als in den letzten Spielen, wo wir auch schon vorher gesagt haben, dass es so Durchschnitt ist. Er hat schon ein paar ganz gute Dribblingspässe an der Außenlinie gespielt, also
ja, diesmal hat er mehr nach vorne gemacht, auf jeden Fall. Ich meine, kein Pass in den Strafraum hat wirklich für Gefahr gesorgt, außer die eine Szene, als irgendwie Touré oder auch noch dann irgendwie so ein Ball mit der Hand gekommen ist. Aber es war, fand ich, auch eine Steigerung. Vielleicht findet er sich so langsam im System von Bayern.
Ja, ist auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial da, sag ich mal so. Also,
ich glaube auch nicht, dass der spielt und alle fit sind.
Ja, es ist halt,
es ist jetzt halt seine Zeit.
er muss da auf jeden Fall sich noch steigern, aber in einem Team wie beim FC Bayern München ist natürlich auch krass, mit wem er sich vergleichen muss, ne? Das muss man ja auch so sehen.
Jetzt Basti musste sich ein bisschen zusammenreißen, bitte. Mario Götze.
Darfst gleich anfangen.
Ja, ich habe ihn nicht stark gesehen. Also, mir jetzt direkt in den Kopf kommen mir zwei Szenen. Einmal als diese super Hackenpass im Strafraum von Müller auf ihm. Gut, muss man natürlich auch zu seiner Verteidigung sagen, ist schwer, so einen Ball zu nehmen und was draus zu machen. Und dann hatte er noch einmal einen Schuss, so relativ spät, 75. Minute rum. Und sonst habe ich nichts groß von ihm in Erinnerung, deswegen, also ich habe höhere Erwartungen an ihn.
Ich habe vielleicht auch höhere Erwartungen an ihn, aber ich fand ihn stark verbessert, weil er hatte dieses Mal irgendwie viel mehr Bindung zum Spiel, hat auch mehr schöne Pässe gespielt. Gut, die Szene, die du angesprochen hast, da hat er halt so wieder so viel gedribbelt. Das ist so sein Ding, so ein paar Mal hochgelupft irgendwie, um dann erst, wollte er schießen nach dem lustigen Fall-Hackentrick da von Müller. Aber ich fand ihn nicht schlecht, oft auch wieder hart angegangen. Erinnert euch an die Szenen da, die Mikelis gegen Götze, wie er den einfach umgenagelt hat. Ich fand ihn besser als zuletzt. Ich habe irgendwie das Gefühl, er kommt ein bisschen. So. Ja. Er hat jetzt zum Beispiel, musste auch sagen, der Ball, der auf Boateng gegangen ist, den hat er freigekämpft im Kopfballduell. Der dann zu Boateng und dann ist doch der Schuss von seinem Rücken ins Tor gegangen. Eigentlich. Also zu 5% gehört das Tor mindestens Mario Götze. Also ich fand ihn besser als zuletzt.
Ja, ich fand ihn auch besser als zuletzt. Er war beweglicher vor allem, fand ich. Ja, und wie du auch gesagt hast, hat er mehr Bindung zum Spiel gehabt. Und ja, war schon besser.
Ja, besser als zuletzt ist natürlich auch nicht schwer, wenn man einfach vorher schlecht war, aber...
Das letzte Spiel hat ein Tor gemacht, Basti.
Ja, das habe ja auch ich erwähnt. Also, okay. Ich muss jetzt auch nicht so darstellen. Naja, also, aber ich denke, er spielt immer noch unter seinen Möglichkeiten einfach.
Ja, gut.
Ja. Klar. Er steigert sich stetig. Bis zum Höhepunkt in Berlin.
Zweimal in Berlin. Doppelt Berlin. Thomas Müller.
Fand ich super. Er hätte halt das Tor machen müssen. Also er hatte halt einige Chancen, aber er war gut im Spiel drin, hat sich angeboten. Für mich hat wie fast immer auf Müller kann man zählen.
Er hätte eigentlich, ganz ehrlich, in den ersten 10 Minuten 2 Tore machen können, / müssen. Ich meine, die eine Szene war er schon am Torwart vorbei, wir dachten alle, es ist drin und dann hat er geile Kopfball. Aber gut.
Können, aber müssen, ja.
Ein Tor.
Ich würde sagen, also die erste Szene ist wirklich extrem schwer zu machen, den Kopf, weil wenn er den halt platziert, dann macht er, ja. Da würde ich zustimmen.
Ein Müller muss einfach aus solchen Chancen ein Tor machen.
Aber trotzdem habe ich ihn also als sehr, sehr gut gesehen.
Ja, die Kopfballchance fand ich auch wirklich extrem geil, wie er den Abwehrspieler komplett aussteigen lässt und unter ihm durch und dann den Kopfball noch bringt, war schon geil. Lewandowski?
Naja, leider hat man auch in diesem Spiel nicht so viel von ihm gesehen. Also hat, finde ich, immer noch nicht so seine Position da im Spiel vorne gefunden. Auch dann später hat man ihn dann öfter mal gesehen. Da stand er sogar eher so in der zweiten Reihe, hat sich da die Bälle geholt und dann weiter verteilt. Also gar nicht so vorne in der Spitze.
Ja, ich fand auch, dass ihm die Bindung fast noch mehr gefehlt hat als bei den letzten Spielen. Er hat zwar gut mitverteidigt und so, aber vorne hat er eigentlich keine Szenen gehabt, oder? Eine Chance hat er auch so aus spitzen Winkel gehabt, wie Müller, ähnlich wie Müller ganz am Anfang.
Aber noch kläglicher. Ja, ehrlich gesagt, man kann ihm Zeit geben, man weiß, was er kann, aber ich fand ihn eigentlich mit den schwächsten Bayern-Spieler auf dem Platz so.
Ich muss aber auch sagen, ich glaube, was ihm auch fehlt, was jetzt die Sturmspitzen bei uns vor ihm hatten, ist, wir spielen jetzt zum Beispiel nicht wie in der Saison davor mit Ribéry und Robben,
ja,
die halt wahnsinns Vorlagengeber sind. Und da hast du es als Stürmer natürlich auch einfacher, als wenn du vorne drin bist und die Bälle einfach nicht so bekommst.
Du hast vollkommen recht. Bernard gibt dir eine Vorlage, Ribéry gibt dir eine Vorlage. Es sind einfach zwei Welten.
Ja.
Weil das wäre genau die Position gewesen. Ja, und Pep Guardiola?
Ja, hat auf jeden Fall gut mitgefiebert an der Seitenlinie und wirklich von auch das ganze Spiel über. Also es war nicht so, dass man so, dass es so irgendwann mal, nachdem man nach 20 Minuten oder 30, wo es das erste Mal bei uns so eine Phase war, erster Sturm und Drang war vorbei und dass man dann sagt, so, jetzt regt er sich auf, dass nichts geht und peitscht die Mannschaft nach vorne, sondern eigentlich von der ersten Minute an vom Seitenrand da Hände über den Kopf und aus der Coaching-Zone schon immer so an der Grenze entlang. Hat voll mitgefiebert.
Ja, war eine super Leistung, bis auf seinen Fehlpass.
Oh ja.
Da hat er sich natürlich auch ganz schön geärgert.
Die nicht vorhandenen Haare geraubt, beziehungsweise die Glatze ordentlich poliert sind. Ja, insgesamt, wenn wir mal jeder so eine Einschätzung geben wollen, extrem wichtiger Auftaktsieg. Zumal wenn man schaut, dass AS Rom 4-0 gewonnen hat gegen ZSKA Moskau.
5-1.
5-1, achso. Ja. Ach, die Differenz, ja, ich schaue ja auf gerade auf den Ding. 5-1, ja, das ist schon mal ein krasses Ausrufezeichen und natürlich fürs Torverhältnis auch wichtig. Von daher war es wichtig. Unser nächstes Spiel ist ja dann auch schon in Moskau in 2 Wochen, dieses Geisterspiel. War spannend, war Champions League, endlich wieder Champions League. War geil, dass wir es gewonnen haben. Vom Man City war ich enttäuscht, von unserer Mannschaft tendenziell überrascht, wenn man sieht, wie viele Leute uns gefehlt haben. Das fand ich geil. Da muss man auch sagen, da denke ich, dass Pep wieder einen großen Anteil hatte, dass wir das dann doch so positiv gestalten konnten. Eine Sache möchte ich noch sagen. Geile Spruchbänder von der Kurve auch wieder. Thema Bartstuber Gesänge und dazu so ein Transparent zur Aufmunterung. Fand ich geil. Gefällt mir immer wieder gut. Ja, wichtiges Spiel, wichtiger Sieg. Geil einfach diese Last-Minute-Sachen. Allein dieses Gefühl, so Tor zu machen und dann nochmal richtig schön feiern zu können, ist einfach super. Ja.
Jo, war ein super Auftakt, sehr wichtig, das Heimspiel gleich gegen den besten Gegner vermutlich zu gewinnen. Sehr wichtig und so kann es weitergehen.
Ja, den kann ich mich nur anschließen. Auch im Vorfeld war es bei mir auch schon so, das ist einfach cool, so Champions League Miss irgendwie aufgeregt vorher richtig. Und wenn der Abend dann so verläuft, ist natürlich toll. Aber es war auch wirklich wichtig, die Punkte mitzunehmen, weil es sehr ärgerlich gewesen wäre, wenn man aus diesem Spiel keine Punkte mitgenommen hätte. Ja. Oder nur einen, weil wir wirklich so über das gesamte Spiel gesehen schon sehr überlegen waren und
ja, aber es war eigentlich wie in den letzten Jahren. Man hat riesen Respekt vor Manchester City und nach dem Spiel sagt man,
hab's gesagt.
Das ist mit den englischen Teams generell gerade so. Das ist echt komisch. Auch Arsenal gestern wieder. Ich bin echt gespannt, was Van Gaal da mit Man United macht. Hey. Zum Glück spielt der jetzt ja gar nicht Champions League, aber ich glaube der.
Zum Glück für sich selbst.
Hier, nicht Van Gaal.
Also bisher hat er sich nicht mit Ruhm bekleckert. Ja.
Den man noch ansprechen muss, natürlich auch Arjen Robben, als er reinkam, war eigentlich sofort Alarm auf seiner Seite, fand ich.
Ja.
Es war geil. Auch mal die Einzelaktionen gebracht, den Elfmeter ein bisschen zu schinden versucht, aber einfach leben halt. Es war einfach, du hast einfach da so einen Typen, der bewegt sich so absurd und ist so geil, es ist Wahnsinn.
Da sieht man einfach sofort, was für ein Format von Spieler der ist.
Der ist auch so anders. Es gibt, könnt ihr mir einen Spieler auf der Welt sagen, der überhaupt nur ansatzweise so ist wie dieser Typ? Von den Bewegungen, vom Zug zum Tor, der ist einfach einzigartig, finde ich. In seiner gesamten Art. Saugeil einfach, dass wir den in unseren Reihen haben.
Super, ihn wieder zu sehen, ja.
Ja gut, zu Dante haben wir ja schon alles gesagt. Ist einfach, er wirkt ganz komisch, steht einfach neben sich.
Ja, und dann ist kurz vor Schluss noch Claudio reingekommen,
ja.
Aber konnte auch nicht mehr viel ausrichten.
Er hatte eine Szene mit Robben zusammen.
Schuss ans Außennetz.
Ja.
Also
wie so oft.
In der kurzen Zeit genauso viel Szene wie Lewandowski über den Rest der Spielzeit. Ja.
Gut, dann würde ich sagen, genug zu Man City. Jetzt seid ihr dran, liebe Damen und Herren. Wir haben ja das Buch verlost. Hier, Herr Guardiola, das erste Jahr mit Bayern München von Marti Pernau, oder wie der heißt. Aufgabe war einfach, einen Kommentar bei uns im Blog posten mit den Worten: Wir sind Pep. Vielen Dank, dass ihr euch so zahlreich da beteiligt habt. Hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Und jetzt spiele ich mal ein bisschen Glücksfee, wer das Ganze gewinnen wird. Ich würde sagen, der Felix sagt jetzt einfach mal einen Buchstaben, irgendeinen von A bis Z. Und ich scrolle. Na, wir lassen die, die sich ganz am Anfang beteiligt haben, mal als erstes mitspielen. Und der erste, den ich von unten scrollend erwische mit dem Anfangsbuchstaben von dem Namen, der gewinnt unser tolles Buch. Felix, konzentrier dich. Es ist so ein bisschen Trommelwirbel. Warte so.
K wie Konrad.
K wie Konrad. Ich peinlich, wenn wir überhaupt keine haben. Klotzi! Jawohl!
Juhu! Klotzi
hat gewonnen! Wir sind Pep. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich ihn erreichen kann. Aber jawohl, Klotzi. Herzlichen Glückwunsch. Vor 5 Tagen schon gepostet. Wir sind Pep. Erster Kommentar. Klotzi, du hast gewonnen. Ich werde dich kontaktieren. Und dann werden wir dir das Buch schicken. Ich schreibe mir gleich mal. Du hast gewonnen. Juhu!
Klotzi.
Jawohl, Klotzi, das war... Ole, ole. Oh, warte mal, jetzt habe ich fast beim Falschen gepostet. Bei Ingo. Sorry, Ingo, du hast nicht gewonnen. Zack. Wir haben jetzt gesagt, wir sind der kleine Literaturclub und wir machen gleich weiter mit der nächsten Verlose. Und die nächste Verlose, das Buch hat sich der Basti geschnappt und entgegen seinem Naturell komplett durchgelesen. Basti, erzähl doch mal was zur Biografie von Patrick Strasser über Uli Hoeneß.
Ja, da ich Urlaub habe, habe ich es wirklich geschafft. Bis zur nächsten Folge, das habe ich selber nicht von mir erwartet, vor allem weil das Wochenende auch recht voll war. Das Buch war sehr interessant, also jeder, der Bayern-Fan ist oder sich auch allgemein so für den Fußball in Deutschland interessiert, kann man das Buch eigentlich empfehlen. Was mir besonders gefallen hat, war so, ja, Uli Hoeneß, so, wie war der Mensch schon in seiner Kindheit. Da fand ich ganz interessant, weil da auch der Bogen dann geschlagen wurde zu seiner Manager-Tätigkeit später, dass er mal ein Schulfest organisiert hat und das irgendwie so legendär ist, dass sich die Lehrer dann noch Jahre später daran erinnern konnten, weil er irgendwie so ein Bundeswehrzelt aufgetrieben hat, das über den gesamten Pausenhof gespannt wurde und drunter war dann Fest mit Konzerten von Bands und so weiter. Oder zum Beispiel, das fand ich auch interessant, weil... ich und ich denke mal, ihr auch, und Uli ja nicht so als aktiven Spieler mitbekommen hat. Und dann so, Uli Hoeneß ist die 100 Meter in 11 Sekunden gelaufen. Das war dann für mich auch sowas, ja. Das ist einfach so interessante Fakten, genau. Und das ist auch sowas, wo man sich vielleicht selber dann so ein bisschen vergleichen kann, weil man selber noch weiß, ja, wie schnell war man dann selber so auf 100 Meter. Und dann kann man erstmal einschätzen, was das eigentlich für eine Leistung ist und wie gut der Spieler wohl gewesen war. Ein Kommentar auch war da drin, dass über Uli Hoeneß mal gesagt wurde, er wäre der talentierteste Fußballspieler in Deutschland der Nachkriegszeit. Fand ich auch zum Beispiel sehr interessant. Hm. Weil, wie gesagt, also ich habe ihn jetzt als aktiven Spieler nicht mitbekommen, als Manager von FC Bayern, ja. Aber es war hier in Deutschland ist ja eher so, mein Franz Beckenbauer überstrahlt halt ja, so klar. Alles irgendwie. Und zum Beispiel hätte ich jetzt auch mehr Günter Netzer als Spieler, kennt man auch mehr, die Legende um ihn und sowas. Das war für mich sehr interessant und dann natürlich auch die Geschichte des FC Bayerns und mal was da für mich so irgendwie im Gesamten hängen geblieben ist, dass das irgendwie sehr erstaunlich ist, die Führungsriege, die jetzt den FC Bayern zu Erfolgen geführt hat, war ja damals diese goldene Generation schon, also Rummenigge ja noch nicht so viel, aber schon Beckenbauer und Hoeneß, die halt schon damals 3-mal Europacup-Sieger und so. Und wie ist das eigentlich in der Zukunft? Weil diese Leute haben praktisch den FC Bayern als Spieler schon aufgebaut, sind dann alle auch haben Führungspositionen übernommen im Club und jetzt... Das letzte war ja dann der Trippelsieg sozusagen. Also sie haben als Spieler das gewonnen, haben dann die Mannschaft zu solchen Erfolgen geführt. Was kommt denn eigentlich jetzt danach? Weil ich finde, man hat jetzt so nicht den Eindruck, dass die Spieler, die jetzt diese Erfolge gefeiert haben, also die Champions League gewonnen haben, dass es dort sowas gibt, wie es da in dem Buch dargestellt wird. Also dass das wirklich so Kumpels waren, die da einfach, gut, nicht immer, aber schon dann... als Spieler das durchgezogen haben und dann eine Szene, die in dem Buch beschrieben wird, ja, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sagen, ja, wir machen aus dem, also in den 70er Jahren, aus dem FC Bayern das, was jetzt Real Madrid ist. Und dann 30 Jahre später oder ein paar Jahre später ist es geschafft. Und jetzt, dann denke ich mir so, ja, in der Zeit, als die jetzt Manager waren, was waren da für Spielerstars da, die das hätten fortführen können. Da waren ja jetzt für mich speziell zum Beispiel Oliver Kahn oder sowas, die so Führungsspieler waren, die Champions League gewonnen haben. Mehmet Scholl, jetzt aktuell sind es vielleicht Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die mal dann praktisch in den Verein Positionen übernehmen, die Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß in den Hauptpersonen, es gibt ja noch andere wie Sepp Maier als Torwarttrainer, Paul Breitner hat wichtige Positionen, die haben alle auch zu diesem Team gehört, dass sich sowas nochmal wiederholt und so ein bisschen so, ja, oh, wie geht's eigentlich in der Zukunft weiter, wenn jetzt mal diese Leute nicht mehr im Verein sind, wer beerbt die und schafft dann die Erfolge sozusagen, die die geschafft haben. Also auf jeden Fall sehr interessant.
Und war auch was jetzt zur jüngsten Zeit, zum ganzen Steuerskandal drin oder
also ja,
irgendwelche Sachen, die man noch nicht so wusste, irgendwie neue Informationen für dich?
Also jetzt zum Steuerskandal, denke ich mal, wirklich neue Informationen nicht. Das war ja auch so präsent in den Medien, das wurde ja alles wirklich ausgebreitet. War jetzt für mich nichts Neues dabei, was für mich dann eher interessant war, weil ich mich immer so gefragt habe, als diese Geschichte passiert ist, ja, man hat Uli Hoeneß immer so gesehen gehabt als eine Person, die sowas nicht machen würde. Aber man kennt ihn natürlich auch nur sehr wenig von ihm, nur das, was in der Presse von ihm dargestellt wurde. Und dann hatte ich so gedacht, ja, vielleicht findet man auch irgendwas schon so an Charakterzügen, die in diesem Buch rauskommen, die vielleicht auch darauf hinweisen, dass er schon eine Ader für dieses, ich nenne es jetzt mal Zocken, ja, darauf hingewiesen haben sozusagen. Und das war eher so, dass man gesehen hat, dass es wirklich sehr ambivalent war zu dem, was er immer vertreten hat, schon seit jüngsten Jahren. Also eigentlich ist in seiner Vita nichts gewesen von seiner Familie oder dass er schon mal früher irgendwelche Aktionen gebracht hätte, wo man sagen konnte, ja, ja, okay, da hat er ja schon mal so ähnlich gehandelt, also ist es jetzt doch nicht so fern. Es ist eher so skurril oder das Bild wird eher bestätigt, das ich auch schon vorher hatte. Eben er, es kommen so Szenen, wo er sagt, ja, er hat manche Verträge nicht unterschreiben wollen, weil da plötzlich für die damalige Zeit, heute gesehen sind, waren das Peanuts, ne, so 200.000 Euro, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, für was das war, hat er den Vertrag jemand anders unterschreiben lassen, weil er nicht so viel Geld ausgeben wollte. Oder er hat einmal als Junge sich einen Fußball leisten wollen, einen Flutlichtball für 34 D-Mark und hat ihn aber nicht auf Kredit gekauft, sondern ist extra noch nebenher irgendwie für einen Lebensmittellieferanten arbeiten gegangen und hat so lange gespart, bis er sich den kaufen konnte. Ah, okay. Das, was man halt über ihn, was ich jetzt auch schon vorher wusste, obwohl ich nicht so informiert war, ich denke mal, Leute, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, die sind da eh noch mehr drin, aber ich denke, das ist generell bekannt, dieser Transfer, als er Karl-Heinz Rummenigge verkauft hat für viel Geld, damit alle Schulden vom FC Bayern getilgt hat, allgemein die Philosophie schon aus das, was er von zu Hause gelernt hat, wie es da drin vorkommt, man gibt einfach nicht mehr aus, als man hat, alles sehr bodenständig und vernünftig und eigentlich alles wieder diesen Zockereien und genau, also von daher wurde das eigentlich so, man hat vorher gedacht, ja, ihm hätte man es nicht zugetraut und wenn man so seine Vita liest, wie er eigentlich im Verein gehandelt hat, dann würde man auch weiter sagen, ja, eigentlich komisch, widerspricht dem Handeln, was er sonst so an den Tag gelegt hat. Aber vielleicht ist es eben auch genau das, wenn man es gibt halt immer mehrere Seiten einer Medaille und man kann auch nicht immer so der ideale Mensch sein, sage ich mal.
Das ist eigentlich auch ein ganz interessanter Punkt, was du angesprochen hast, Thema Positionen in den Vereinen wie jetzt Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge und so. Ich glaube einfach, dass die Zeiten vorbei sind, dass du jemand findest, der beides, Fußballspieler und Manager sein, perfekt kann. Ich glaube, das wird einfach wir sind jetzt so in einer so professionellen Welt, dass du für beide Welten Spezialisten brauchst. Du brauchst den perfekten Spieler und du brauchst danach halt jemanden, Management, der vielleicht BWL studiert hat, der einfach woanders Erfahrungen gemacht hat mit solchen Dingen. Also ich wage jetzt mal zu behaupten, dass wir so eine Persönlichkeit wie Uli Hoeneß, der als Spieler Weltklasse war und danach als Manager Weltklasse war oder als Präsident, dass wir das eher nicht mehr sehen werden. Ich glaube, es geht mehr in Richtung Spezialisierung, weil es ist ja auch wahnsinnig viel in Professionalisierung passiert in den Jahren.
Ja, total. Das ist auch, was im Buch sehr gut rauskommt. Und was mir jetzt eben zum Beispiel nicht so bewusst war, was Uli Hoeneß eigentlich alles eingeführt hat, was es vorher gar nicht so gab in der Fußballwelt. Ja. Merchandising, diese Transfers, mit der Mannschaft Freundschaftsspiele machen für Geld, in andere Länder reisen, das Repräsentieren, alles. Das ist schon sehr interessant. Ja, aber das, was ich eben meinte, das Erstaunliche ist da, dass das ja nicht nur eine Person war. Eben, das ist Uli Hoeneß, klar, der sticht heraus, aber eben auch Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge und die anderen, die ich jetzt vorhin schon genannt habe. Und das sind noch mehrere, ich kann jetzt nicht mehr alle genau aufzählen, die das gebildet haben. Und vor allem diese, man denkt sich immer, das Coole daran ist auch noch, irgendwie hat man da das Gefühl, das ist halt nicht, es kommt jemand hin, so wie du gesagt hast, der vielleicht ein Spezialist ist, für Management oder Finanzen von irgendwo, sondern das sind so Leute, die einfach ihr ganzes Leben praktisch schon oder beim FC Bayern verbracht haben. Und halt dieses geil. Eben, dieses, was man ja auch mal hat, mir san mir und die das repräsentieren und die dafür leben und was weiß ich, da fällt mir ein, eine Szene, ich weiß nicht mehr nach welchem Spiel es war, wo Franz Beckenbauer eine Rede hält und sagt, weil es, man weiß es ja, Gerd Müller ging es mal eine Zeit lang ziemlich schlecht, hatte so private Probleme und dann hat er einen Posten beim FC Bayern bekommen und dann, wie es halt so oft, die Fans äußern sich ja doch auch über alles, auch wenn man keinen Einblick hat und sehr kritisch teilweise und damals kamen dann so Stimmen auf, ja, die braucht man eigentlich überhaupt den Gerd Müller? Was macht der eigentlich? Oder so nach dem Motto, ja, den habt ihr doch nur dahin und der bekommt Geld fürs Nichtstun, so ungefähr. Und dann hat der Franz Beckenbauer eigentlich gesagt, ja, ohne Gerd Müller wäre der FC Bayern nicht das, was er heute ist, weil nur durch den seine Tore ist man so weit gekommen, konnte das Geld einspielen, um dann weiterzumachen und den Erfolg auszubauen. Und da kommt halt dieses rüber, einfach dieses, ja, wie so eine Clique, so, wie gesagt, das ist so ganz komisch. Es ist auch wie so, das kommt auch so ein bisschen in dem Buch rüber, was ich so erstaunlich finde. Das ist wie so ein Mikrokosmos FC Bayern, aber eben speziell auf diese Leute. Und da ist eben die Frage, was ist, wenn es die mal, oder das bahnt sich ja jetzt schon langsam an, dass diese Ära eben zu Ende ist. Jetzt auch mit dieser Steuergeschichte natürlich, trägt das ja auch dazu bei. Und was kommt dann danach? Und kann das dann so erfolgreich weitergeführt werden, wie es bisher gemacht wurde?
Das hört sich über einem total interessanten Buch an, was du hier vom Monolog ablässt. Sehr, sehr geil. Vielen Dank, dass du es für uns gelesen hast. Und jetzt wollen wir natürlich die Freude auch an einen unserer Hörer weitergeben. Denn auch dieses Buch, Selbstlos, wie wir sind, überlassen wir natürlich euch, unseren Hörern. Und auch dieses Mal würde ich sagen, schreibt doch einfach unter dem Blog-Eintrag für die aktuelle Folge, das ist die Folge Nummer 68, die wir online stellen wollen, einfach einen Kommentar. Und ich weiß, es sind Plattitüden, ich weiß, es nervt manchmal, aber haut doch einfach den Kommentar drunter, mir san Uli. Und auch da werden wir dann wieder verlosen unter irgendeinem der Poster das tolle Buch, was der Basti jetzt gelesen hat, die Biografie über Uli Hoeneß von Patrick Strasser, seines Zeichens Schreiberling bei der Abendzeitung. Basti, vielen Dank. Wir werden das alles noch verposten und dann viel Glück bei der nächsten Verlosung. Und eine kleine Rubrik, die wir neu einführen wollten, würde ich sagen, lassen wir jetzt mal außen vor, weil wir haben schon wieder sehr lang aufgenommen und schauen einfach noch eine kleine Sache voraus, nämlich auf die nächsten beiden Spiele. Am Wochenende spielen wir bei einem Verein, der konstante Führung und professionelles Management geradezu bekannt ist. Wir sind zu Gast am Hamburger SV um 15.30 Uhr am 20. September. Jungs, was sagt's da? Wie geht es aus?
Oh, da müssen wir Angst haben.
Ja, also es fällt mir auch schwer zu glauben, dass wir gegen eine solche Mannschaft, die so unsicher ist, einfach nicht gewinnen.
Nee, das muss ein eindeutiger Sieg werden. Vielleicht schaffen wir es mal, über 90 Minuten Gas zu geben.
Ja. Und vielleicht nochmal höher. Das, was mir auffällt, ist auf jeden Fall, dass wir momentan nicht so viele Tore schießen. Wir lassen viel liegen und wir setzen nicht so nach. Also die letzten Spiele waren ja immer 1-0, 1-1, 2-0, jetzt wieder 1-0. Vielleicht mal so ein bisschen kleiner Rausch.
Das sollte auf jeden Fall eine klare Sache werden. Und mal über den HSV muss man nicht viel sagen. Ich finde es schon ein bisschen schade.
Ich finde es traurig, so ein Traditionsverein einfach.
Und bei klarer Sache wären wir dann auch schon fast beim zweiten Spiel. Jawohl. Am Dienstag drauf gegen SC Paderborn zu Hause.
Wer ist da im Stadion?
Wir alle.
Wir sind natürlich alle im Stadion, jawohl. Also wer da nicht im Stadion sein kann, der hat was falsch gemacht. Weil ich stelle mal die fiese Behauptung auf, das könnte das erste Heimspiel seit bestehender Allianz Arena sein, das nicht ausverkauft ist.
Doch, ausverkauft schon, aber das ist auch nicht voll ist.
Ah, ich bin gespannt, Felix.
Ja, ausverkauft ist es schon, oder? Nur die Karten gehen wieder zurück, oder?
Also ich glaube, man kann auch ganz normal, ist ja auch egal, ich glaube, man kann auch Karten erwerben. Aber ja, ich denke, also wenn wir
notfalls auch noch vor dem Stadion, weil...
Also da 100%, also wer da hinfahren will und das anschauen will, unter der Woche gegen Paderborn zu Hause, das ist nicht ausverkauft, glaube ich nicht. Und ich würde sagen, danach ist von uns schon wieder was zu erwarten, weil wir sind heiß, wir sind neu am Start. Es geht ab. Schauen wir weiter. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Jungs, ich überlasse euch die letzten Worte. Denkt an unser Gewinnspiel mitmachen. Einfach in den Kommentarbereich zur aktuellen Folge posten. Mir San Pep. Ich sag schon mal ciao und überlasse die letzten Worte. Erst dem Basti.
War einfach geil. Champions League Spieltag. Ich freue mich aufs nächste Mal. Servus.
Und dann natürlich auch dem Nico.
Der eigentlich Felix heißt. Mir hat es auch wieder super Spaß gemacht. Wir haben gewonnen. Besser kann es nicht losgehen. Ich freue mich auf die nächsten Spiele. Bis bald.
Vielen Dank fürs Reinhören. Servus. Servus.
Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans. Yeah.